Dann würde ich auf die Bühne bitten, den Herrn Henke vom Fraunhofer IEM, der heute Morgen ja schon mal gesprochen hat. Dann Jonas Sperling von der Firma Cloudflight und Olaf Gerels von der Firma CoboWorks. Also nochmal von links nach rechts, Olaf Gerels von der Firma CoboWorks, Jonas Sperling von der Firma Cloudflight und Christian Henke vom Fraunhofer IEM. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier mit dabei sind beim Panel und mit mir jetzt über das Thema vertrauenswürdige KI sprechen. KI zieht sich ja jetzt durch die ganze Veranstaltung. Man kann sowieso KI kaum noch irgendwo vermeiden bei allen Bereichen, in allen Bereichen des Lebens und natürlich auch in der Robotik. Und bevor wir über das Thema sprechen, wie man vertrauenswürdig oder wie KI vertrauenswürdig gestaltet werden kann, beziehungsweise wo da die Herausforderungen sind, würde ich erstmal einleitend vielleicht kurz mit der Frage loslegen, wie weit denn KI, ich meine, wir haben zwar heute immer wieder drüber gesprochen, aber wie weit ist denn KI aus Ihrer Sicht überhaupt schon in der Robotik angekommen? Das ist dann wahrscheinlich eher dann an den Herrn Henke und an den Herrn Gerels gerichtet, die Frage. Herr Henke, wie sehen Sie das tatsächlich schon als in der Praxis angekommen oder eher noch Forschungsthema?
Ja gut, sowohl als auch natürlich. Ich denke, KI-Bausteine im Kontext der Robotik findet man an sehr, sehr, sehr vielen Stellen. Also dass letztendlich KI, wir haben es ja eben auch gesehen, auch Binpicking, ne, Griff in die Kiste war ja gerade ein Thema. Der war sehr schön, der Vortrag, den wir eben noch hatten von dem Herrn March. Und es gibt halt viele Anwendungen, wo einfach KI-Applikationen drin sind. Ne? KI-Bausteine, wie gesagt, gerade eben zur Sensordatenauswertung, sei es Kraftsignale beispielsweise analysieren mit KI, sei es eben Bildsignale analysieren. Ich denke, das sind Themen, die sind schon relativ weit verbreitet in der Praxis, aber immer nur eben als kleiner Baustein. Dann haben wir natürlich ganz andere Dinge, wie ich es ja auch in meinem Vortrag heute Morgen hatte, dass KI letztendlich auch schon irgendwo Roboterprogramme mitgeneriert. Das ist mit Sicherheit in der industriellen Praxis nicht wirklich angekommen, aber gut, das sind halt eben Schritte, die man geht. Wir kommen ja gleich noch zu dem Thema Vertrauenswürdigkeit. Das ist natürlich dann auch so die Frage, ne, wenn irgendwas automatisch generiert wird. Wir hatten es eben sehr schön in dem Vortrag, ne, wenn ich schlechte Daten habe und eine KI braucht Daten, um daraus zu lernen, dann muss die, kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass was Gutes rauskommt. Ne? Und letztendlich sind natürlich dann auch so die Anwendungen, wie ich sie eben kenne, KI-Bausteine, gerade eben für Computer Vision, Anwendungen, die bedarfen natürlich dann auch, oder es bedarf halt eben eines großen Aufwandes, letztendlich Daten zu labeln, die KI zu trainieren, etc. Das erschwert das heutzutage noch, aber der Weg wird natürlich dahin gehen, dass immer mehr KI Einzug findet in unterschiedlichste Anwendungen und dass wir dann eben nicht nur noch einzelne Bausteine haben, sondern vielleicht eben auch automatisch generierten Code oder Applikationen, die sich wirklich an einer durch eine KI letztendlich adaptieren lassen. Aber da sind wir, glaube ich, auf dem Weg, aber längst nicht angekommen. Okay.
Herr Gerels, CoboWorks, ein Automatisierungsspezialist. Wie viel haben Sie mit KI zu tun?
Ich glaube, losgelöst von CoboWorks. Die Frage war ja, was ist bei den Kunden bereits angekommen? Ja. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Robotik. 25 Jahre davon war ich bei Fanuc. Dann war ich 2 Jahre in China bei Midea, Mutterkonzern, der 2017 KUKA übernommen hat. Und jetzt bin ich seit ein paar Jahren mit der CoboWorks selber am Start. Und vieles von dem, was man immer hier sieht, kommt beim Endkunden, beim kleinen mittelständischen Unternehmen noch nicht an. Ja, das spricht ja auch, sieht man auch an den Zahlen, dass die meisten Robbys immer noch bei den Automobilherstellern und den Zulieferern verbaut wird. Also ich glaube, da bei Volkswagen über IPG ist sicherlich schon sehr viel künstliche Intelligenz im Einsatz. Ich meine, KI ist ein neues Stichwort, gibt es schon lange, Machine Learning, gibt ja viele Ansätze. Aber worauf ich hinaus will, ist, warum kommt das nicht an? Weil sich der Mittelständler einfach überfordert fühlt. Ja, und ich glaube, da sehe ich persönlich die große Chance. Ich meine, ich bin 57, das ist natürlich schon ein Stretch, dass ich jetzt hier im Panel über künstliche Intelligenz rede. Aber was mich antreibt mit CoboWorks und das eben auch als Ergebnis durch meine 2, 2,5 Jahre in China, ja, wie offen und wie ja, ohne Ängste, wie sorgenlos man mit der Thematik umgeht. Wie kann ich den Endkunden befähigen, für sich endlich die Power der Robotik zu entdecken?
Und warum überfordert?
Ja, weil der KMU, der hat keinen Roboter-Experten, der hat keinen Sicherheitsexperten, der hat einen Mechatroniker, der hat einen Azubi und that's it. Und jetzt dank UR, sage ich immer wieder in Richtung Helmut Schmidt, der einfach dazu beigetragen hat, diese neue Robotik auch wirklich erstmal entstehen zu lassen, dass dort in den Köpfen der Endkunden, und es sind ja über 21 Millionen produzierende kleine mittelständische Unternehmen in Europa, dass die endlich auch für sich entdecken können oder für sich sagen können, Mensch, Robotik, das ist was für mich, da traue ich mich ran mit meinem Azubi, mit meinem Mechatroniker. Und da sehe ich die große Chance bei der KI, dass sie dann eben bei diesem Empowerment wesentlich dazu beiträgt, dass ich dann wirklich mit meinem Wissen, was ich im Betrieb habe, dann auch wirklich diese Roboter und diese Automatisierungslösungen nutzen kann.
Herr Sperling, Cloudflight ist ein Service Provider, der sich auch mit KI beschäftigt oder eben auch KI-Projekte hat. Würden Sie das teilen, die Meinung, dass die Anwender oft überfordert sind?
Ja, und nein gleichzeitig. Also ich glaube, was die Leute überfordert immer noch in der Industrie, ist durchaus die Digitalisierung an sich. Okay. Die meisten KI-Projekte scheitern an den Daten. Und das sind nicht unbedingt dann KI-Projekte, die auf Vision drauf aufbauen, wo man sich Daten sammeln kann, sondern vielleicht einfach Produktionsdaten, wo dann jemand einen manuellen Schritt hat und der manuelle Schritt seit 15 Jahren manuell ist, weil man sich nie überlegt hat, ob man jetzt die Daten, die der Schritt bedarf, ob man die jemals digital hatte. Zu meinem Kundenkreis gehören dann ehrlich gesagt sehr wenig die ganz kleinen Unternehmen. Die schauen sich nicht um nach hochspezialisierten Individualleistungen, die wir zur Verfügung stellen, sondern vielmehr nach Out-of-the-Box-Lösungen. Da sehe ich aber allerdings schon, dass KI das super stark enabled. Nicht unbedingt in direkter Form vielleicht, weil jemand sagt, okay, jetzt kann ich die Methodik aus dem Imitation Learning, Reinforcement Learning direkt auf meinen Roboter bauen und auf einmal kann jeder einen Cobot steuern, sehr, sehr einfach und das ist super günstig. Sondern ich glaube, dass zum Beispiel der Zugang zu Informationen, sich überhaupt zu informieren, was kann denn überhaupt ein KI-Roboter oder was kann ein Roboter, dass das KI sehr gut steuert. Also dass das Systeme wie ChatGPT durchaus die Hürde, sich damit auseinanderzusetzen, sehr, sehr stark nach unten setzt. Und das auf der anderen Seite bei den Herstellern dazu führt, Systeme günstiger bereitzustellen. Und ich freue mich schon in den nächsten Jahren, dass wir merken, dass dann Robotik sehr, sehr viel niedrigschwelliger zur Verfügung stehen wird.
Wenn wir jetzt mal, also eine Herausforderung und ein Umstand, der vielleicht auch ein bisschen zu einer Überforderung führt, ist ja das Thema, worum es jetzt hier eigentlich geht, nämlich das Thema Vertrauenswürdigkeit von KI. Es ist zum einen vielleicht so ein bisschen so ein Gefühl, weil einem KI so ein bisschen unheimlich ist, weil man nicht weiß. Auf der anderen Seite ist es ja durchaus real, weil einfach die Eigenschaft von KI ist, so zumindest von bestimmten KI-Systemen, dass ich eben nicht weiß, wie eine KI zu ihrem Ergebnis kommt, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Herr Henke, Sie hatten das vorhin auch in Ihrem Vortrag schon mal angerissen. So. Mhm. Wo sehen Sie da die große Herausforderung?
Ja gut, also ist eben genau die Frage, was passiert in der KI, wie kommt die KI zu der Entscheidung? Das ist ja im Grunde erstmal die Erklärbarkeit, ne, die man auch klären muss. Und wenn man gerade, wir haben jetzt ja gerade drüber gesprochen, wie weit sind KI-Anwendungen irgendwo in der Industrie schon im Einsatz? Und die Erfahrung, die wir oft machen, liegt ja eben auch darin, dass man mit KI, mit irgendeiner Lösung für eine spezielle Applikation losgeht. Dann wird die Applikation erstellt. Wir hatten das eben auch in dem Beitrag gesehen mit den Bildern beispielsweise, die natürlich dann den verschiedenen Tageslichteinflüssen ausgesetzt sind. Ja, und dann kommt man dahin, dann läuft die KI, die läuft eine Zeit lang und irgendwas ändert sich in dem System, sei es eine andere Jahreszeit und auf einmal haben wir starke Sonneneinstrahlung, die man vorher nicht hatte, dann läuft die KI nicht und das ist so eine Beobachtung, die wir häufig machen. Dann wird halt gesagt, ja gut, mit KI kann ich nichts anfangen. KI ist letztendlich, ich weiß nicht, warum die drei Monate lang geht und auf einmal am nächsten Tag funktioniert sie nicht mehr vernünftig. Mhm. Ne? Und das ist etwas, warum KI aus meiner Sicht auch an manchen Stellen eben noch so ein schlechtes Image hat, weil man halt dann eben davor steht und sieht, okay, die KI-Anwendung, die mal super lief, die läuft am nächsten Tag nicht mehr. Und kein Mensch kann das ja erklären. Ne? Natürlich gibt es dann auch physikalische Erklärungen vielleicht dafür. Das muss jetzt nicht nur das Tageslicht sein. Das kann auch irgendwelche anderen Materialparameter oder was auch immer sein. Und die Frage ist ja letztendlich, wie kann ich dieses Problem analysieren? Also ich will ja nicht mit dem Problem leben, sondern heute Morgen hatten wir das auch mal in dem Beitrag, glaube ich, bei Herrn Bender war das. Ne? Ich will ja eigentlich wissen, warum ich das Problem habe. Ne? Und das ist genau natürlich so ein Punkt, dass ich weiß, dass ich ein bisschen verstehen muss, wie KI funktioniert. Sie muss erstmal erklärbar sein und nachvollziehbar sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann komme ich natürlich und dann erhöhe ich mit solchen Maßnahmen, also mit einer gewissen Transparenz in der KI, natürlich auch die Vertrauenswürdigkeit. Ne? Und das ist ja das, was KI dann auch in der Anwendung braucht, gerade in der Produktion, dass man letztendlich Vertrauen zur KI entwickelt und letztendlich auch versteht, warum eine KI vielleicht dann auch manchmal nicht funktioniert und vor allen Dingen, was man tun muss, um die KI wieder funktionsfähig zu bekommen.
Mhm. Herr Sperling, Herr Gerlz, stellen Sie das auch fest, dass man KI erklären muss, beziehungsweise dass es da in den Projekten durchaus so Zurückhaltung gibt, weil man eben die KI nicht ganz versteht?
Also ich glaube, zumindest muss man KI überprüfbar machen. Das ist schon mal ein guter erster Schritt, wenn man den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, einzugreifen in ein System und digital nachzusteuern. Das ist natürlich jetzt in der Produktion, in der Fertigung, bei einer Pick-and-Place-Anlage relativ schwer dann zu sagen, übrigens diesen Datenpunkt, den musst du jetzt nochmal angucken. Das funktioniert im Dokumentenprocessing ein bisschen besser, wenn der Prozess sich asynchron steuern lässt. Nichtsdestotrotz hilft das natürlich, wenn ich Zugriff auf die Daten habe, auch die aus der und in der KI verarbeitet werden, um zu sagen, guck mal, das ist passiert. Hättest du gesehen, wärst du dabei gewesen, warst du aber nicht, weil du einen Roboter hast überlassen hast, dank der KI oder Machine Learning Methoden. Und jetzt kannst du es erstmal angucken. Das ist ja ein guter erster Schritt. Auch da, ich meine, Daten zu sehen hilft dann erstmal. Die Frage ist, ob man sich dann das System gekauft hat, das es dann möglich macht.
Okay.
Der Endkunde, der fragt ja nicht nach KI, der sucht ja eine Lösung für sein Problem. Ja. Und die KI wird ein Werkzeug sein wie das Smartphone auch. Wenn man sich die Lösung anschaut, die es heute gibt, zum Beispiel Micropsy, die haben ja ein Tool entwickelt, mit der ich biegeschlaffe Teile erkennen kann, vereinzeln kann und fügen kann. Ja, also das ist jetzt die Muffe im Kühlschrank, in der Kühlschranktür oder die Gummidichtung im Auto zum Beispiel. Und das ist ja auch etwas, woran sie schon seit 5 oder 10 Jahren arbeiten. Ja, und letztendlich die KI, die sie nutzen und die dann eben auch von anderen Marktteilnehmern hier, ich hatte mit Jens gesprochen, Voraus Robotik, die dann eben diese Tools nutzen, um ihrerseits wieder ein Lösungspaket anzubieten, mit der dann auch wirklich nicht nur der Siemens, Bosch Siemens Haushaltgeräte, sondern eben auch der kleinere produzierende Unternehmer, der eine ähnliche Anwendung hat, das in Betrieb nehmen kann, auch wenn er jetzt nicht die Heerscharen von Software- und Roboterexperten hat. Da sehe ich den Vorteil von der KI. Ja, also dass man wirklich diese einzelnen Lösungsansätze in der breiten Masse salonfähig macht. Zugeschnitten auf das Personal, was ich eben beim Mittelständler finde. Mhm. Anderes Beispiel, bei FANUC haben wir das gemacht mit General Motors und Ford. Da hatten wir, glaube ich, am Ende 20.000 Roboter in dem System erfasst, wo wir dann über die Vibrationssensoren, über die Temperatursensoren etc. eben die Ist-Zustände dieser 20.000 Roboter abfragen konnten. Und daraus haben wir ermittelt, wann ein Austausch eines relevanten Bauteils erforderlich sein wird. So, das ist der Stand damals. Und jetzt, hatte ich mit dem Kollegen unterhalten, versucht man KI zu nutzen, um zu sagen, naja, jetzt sage ich dem Kunden, dann und dann sollte man das Getriebe tauschen. Aber ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage dir auch, wo du jetzt dieses Getriebe findest. Bei eBay gibt's das, jetzt ein schlechtes Beispiel mit Robotik, aber ich finde es halt hier, hier, hier. Ich nenne dir, Endkunde, auch noch drei weitere Möglichkeiten, wo du dieses Bauteil auch selber beschaffen könntest. Hm. Ja, als Beispiel. Ja. Also das will ich damit sagen.
Aber gut, ich meine, Sie sagen, die Leute oder die Unternehmen, die suchen nicht nach KI, die suchen nach einer Lösung für ihr Problem. So, okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt ein paar Mal auch das Thema Qualitätsinspektion jetzt hier als Beispiel. So, wenn ich jetzt ein System habe, das mir ein Teil IO oder NIO erkennt, und das ist ein KI-System, dann will ja derjenige, der qualitätsverantwortlich, schon wissen, warum kann ich mich darauf verlassen, dass das Teil immer richtig identifiziert wird. Und warum ist das so? Also die sind ja schon, also diese Branche ist ja schon auch sehr genau, sage ich mal. Also da wird es ja schon ein Thema, ob die KI in irgendeiner Weise nachvollziehbar ist oder nicht, oder?
Ist richtig. Aber ein anderes Beispiel, was wir gerade gesehen haben bei Vatos, ist, dass du halt in der Lage bist, dieses Sortieren der KLTs, dass du halt viele Tätigkeiten, die heute händisch erfüllt werden müssen, dass man die eben auch über Blindschichten laufen lassen kann und dass ich damit einfach auch die Effizienz in meiner Produktion steigern kann. Also das sind für mich die Anwendungsgebiete, wo die KI uns helfen kann, dass ich sehr schnell einen Roboter befähigen kann, etwas zu tun, was heute nur der Mensch kann.
Sie meinen, über den Nutzen, also kommt dann auch, ist auch das Thema dann Vertrauenswürdigkeit nicht mehr ein Thema, weil ich einfach sehe, dass es funktioniert.
Genau.
Kann man das so sagen? Okay. Wir müssen oder möchten auch nicht ganz alleine hier diskutieren. Das heißt, wann immer Sie irgendwie eine Frage oder eine Anmerkung haben, dann nehmen wir die gerne mit rein. Kleines Handzeichen genügt. Also würde das jetzt auch gleich mal so ganz konkret sagen, wer hat denn eine Frage oder vielleicht eine Anmerkung zu dem Thema? Oder ist denn bei Ihnen so, dass das ganze Thema Vertrauenswürdigkeit von KI überhaupt ein Thema? Oder sagen Sie, ist eher nicht so relevant?
Dirk, eine Frage. Weil wir haben nämlich echt intensiv, wir kennen uns aus der Fanuc-Zeit und wir haben natürlich unsere Generation, bei uns überwiegen die Sorgen. Ja, die einfach KI mit sich bringt. Und
wir haben uns mehr über die Datensicherheit von ChatGPT allgemein unterhalten. Bei der KI sieht das ja so, dass es in einem isolierten System ist und die Informationen isoliert auf diese Anwendung oder auf diese Anlage sind. Wenn ich nur Daten eintrainiere, die da synthetisch erstellt worden ist, ja, da habe ich niemanden, der mir die irgendwie manipulieren kann. Insofern sehe ich das Problem, was wir da lange diskutiert haben, in dem Bereich jetzt nicht so.
Aber ich sehe den Zusammenhang über die Prozesssicherheit, weil am Ende dem produzierenden Unternehmen, der sucht eine prozesssichere Lösung. Ja, und das war jetzt eben ein Gedanke, den wir diskutiert haben, ist, wie kann man das ganze Thema Sicherheit in den Griff bekommen? In der Robotersprache ist es Dual Check Safety. Mhm. Ja, das sind halt zwei voneinander getrennte Sicherheitssysteme, die sich überwachen müssen. Mhm. Ja, nur so kriegst du eine Abnahme nach Maschinenrichtlinie. Und das war eben ein Aspekt, den wir diskutiert haben. Weil wie kann man denn sicherstellen, also das Stichwort Relevanz der Daten, die KI liefert, weiß ja keiner. Ja, und nachher, wir sagen am Ende entscheidet der Mensch, aber Pustekuchen. Ja, das heißt, wie würde man dort einen Sicherungsmechanismus einbauen können, damit auch in der breiteren Masse die Akzeptanz für KI steigt? Aber da bin ich nicht der Fachmann. Ich glaube, da seid ihr viel näher dran und beschäftigt euch mit dem Thema. Ich komme eher aus der Anwenderseite.
Ja. Da würde ich vielleicht, wenn ich darf, erstmal differenzieren wollen. Irgendwie, wir sprechen gerade von KI und meinen da ganz, ganz unterschiedliche Systeme eigentlich. Also ich glaube, du hast jetzt gerade, Olaf, angesprochen, so KI-generative KI-Systeme wie ChatGPT. Dann hatten wir Herrn Dr. Henke heute Morgen, haben Sie gesprochen, Reinforcement Learning, das ein paar Parameter optimiert für eine Maschine in einem sehr gewissen Regelungskreis, einem sehr geschlossenen System. Dann haben wir noch KI als Machine Learning Methoden, vielleicht irgendwie in der Prediction in meiner Fertigungsstraße, wo ich dann vielleicht hervorsehen möchte, was passiert auf dem Laufband oder einen kleinen Forecast machen möchte, kleine Regelungstechnik und Regelungsstrecken auslegen möchte. Und dann haben wir so KI wie Wissenssysteme, die etwas detektieren sollen, wo vielleicht, wenn etwas falsch detektiert wird, jetzt nicht gerade was explodiert, weil der Picker irgendwie daneben gegriffen hat oder so. Ich glaube, da würde ich sehr stark differenzieren wollen. Herr Dr. Henke, können Sie mir noch kurz helfen? Wie würden Sie das denn machen? Also welche Klassifizierungen haben wir denn von KI oder Vertrauenswürdigkeit überhaupt?
Oh, das ist ein schwieriger Punkt. Also wir haben versuchen da auch aktuell oder arbeiten da gerade an der Methodik, letztendlich um zu vertrauenswürdiger KI zu kommen. Und das geht ja eben auch damit los, dass man halt eben nicht blind irgendeine Datenmenge nimmt und auf dieser Datenmenge lernt, sondern dass man letztendlich diese Daten auch schon mal validiert vorweg. Ne? Damit fängt es ja im Grunde an. Ne? Das ist ja letztendlich, wie kontrolliert sind die Daten, auf denen ich trainiere? Trainiere ich auf schlechten Daten, wird auch was Schlechtes rauskommen. Ne? Und mit solchen Dingen fängt es halt eben an. Und was wir jetzt, klar, wir kommen jetzt eher so aus der Steuerungs- und regelungstechnischen Ecke, und betrachten dann gerade eben, wie ich es heute Morgen vorgestellt habe, so Reinforcement Learning Ansätze, wo wir im Grunde noch eine Kontrollstruktur mit einbinden. Das heißt, dass letztendlich zwar ein Parameter oder auch, sagen wir mal, kleinere Aspekte in der Ablaufsteuerung angepasst werden, aber eben noch bestimmten Regeln unterliegen. Das heißt also, ein Eingriff der KI kann nicht komplett daneben liegen, sondern immer in einem Korridor. Und da sind wir natürlich genau an dem Punkt, gerade wenn wir eben nicht nur sagen, der Greifer, wie Sie es gerade gesagt haben, greift jetzt und ob er jetzt mal daneben greift oder nicht, ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn der Roboterarm sich jetzt irgendwie vollkommen unkontrolliert in der Maschine in die Vorrichtung fährt oder in den anderen Roboterarm fährt, würde das ja einen kolossalen Schaden hervorrufen und wer haftet nachher? Das sind ja so die nächsten Fragen, die dann kommen. Ne? Und da ist halt so der Aspekt, dass man natürlich nur in kleinen Schritten vorangehen kann und eigentlich immer abgrenzen muss und muss festlegen, in welchen Freiheitsgraden kann letztendlich die KI die Regelung oder Steuerung eines Systems beeinflussen. Und damit fangen wir an. Und das natürlich immer auf einer möglichst abgesicherten Datenbasis, ne, auf der wir halt lernen. Das sind so die ersten Schritte, die ich denke, die man tun muss, um eben ja auch in sicherheitskritischen Systemen letztendlich KI voranzubringen.
Ich als Nicht-Robotik-Experte, wie groß muss ein Unternehmen sein, damit das überhaupt eine Relevanz für mich hätte? Weil jetzt also eine 2 oder 30 oder 50 Mann Bude, Personenbude, irgendwie, da warte ich nicht, dass ich jetzt mir jemanden KI-Experte nehmen kann, der mir den Regelungskreise optimiert.
Ja, gut. Also das Beispiel, was ich heute Morgen zum Beispiel mit dem Robo-Grinder hatte, das haben wir zum Beispiel für ein KMU getan. Ne? Also Unternehmen mit, glaube ich, also definitiv kleiner 100 Mitarbeitern, die letztendlich diese Intelligenz in die Maschine reinbringen. Ne? Und wir letztendlich ja auch natürlich online die Netze weiter trainieren. Ne? Natürlich eben in diesen eingeschränkten Grenzen. Und da haben wir natürlich jetzt diese Dienstleistung letztendlich durchgeführt, um diesen KI-Baustein dort zu integrieren. Ne? Das ist natürlich so klar. Die müssten im Grunde mindestens einen KI-Mann sozusagen in den eigenen Reihen haben, um diese KI selber aufzusetzen. Aber es ist ja nicht vorgesehen, diese KI letztendlich zu warten kontinuierlich, sondern sie letztendlich trainiert zu haben, dass sie sich dann online auch weiter trainiert und damit letztendlich in diesem Produkt auch leben kann. Ne?
Heißt das...
Entschuldigung, aber das ist doch genau der Punkt. Also ich habe ja vollkommen unabhängig, wie groß ein Unternehmen ist. Ich habe die gleichen Safety-Richtlinien, ob das jetzt 20-Mann-Unternehmen ist oder 20.000-Mann-Unternehmen ist. Und ich habe aber, also ich habe den gleichen Aufwand, die gleichen Herausforderungen, nur für ein kleineres Unternehmen wesentlich schwerer umzusetzen. Ne?
Das ist richtig, genau. Das ist natürlich die große Herausforderung, weil irgendwo muss ich mich natürlich schon mit dem Thema beschäftigen und auch Wissen, Know-how aufbauen, um letztendlich auch solche Fragestellungen beantworten zu können. Was kann ich denn in dem System verändern? Das ist ja genau der Punkt, wenn ich letztendlich die KI nachher mitlaufen lasse und die Maschine letztendlich eine Zertifizierung hat, dann kann ich sie ja nur marginal, wenn überhaupt, verändern. Ne? Und das muss ich natürlich beurteilen können.
Und dann wären wir wieder bei der Überforderung, wenn man sagt, das ist dann wirklich...
Das ist ganz klar.
Okay. Ja. Aber ich habe Sie unterbrochen. Sie wollten noch was...
Das ist in Ordnung.
Okay.
Ja. Die gleiche Frage.
Aber eins der großen Themen ist ja das Arbeitskräftemangel.
Ja.
Und ich denke mal, da wird die KI uns helfen, hier Lösungsansätze zu entwickeln, dass man eben wirklich Maschinen bedienen kann, ohne jetzt unbedingt die Vorkenntnis zu haben. Weil da war ja vor zwei Wochen war ja die Konferenz in Frankfurt gewesen. Da gab es auch ein Beispiel, Siemens und Schaeffler arbeiten an der Sprachsteuerung der Maschine. Ja, und das ist natürlich genial. Das heißt, früher hattest du wirklich ein Handbuch, so dick wie ein Telefonbuch und musstest du durchgehen. Heute kannst du deine PDF durchsuchen und zukünftig sprichst du halt mit der Maschine. Das heißt, du kriegst einfach, du bist in der Lage zu interagieren, und wenn du Glück hast, dann sagt dir auch die Maschine, wo es weh tut. Mhm. Ja, und dann kannst du gezielt da reingehen, und dann hast du mit deinen Datenbrillen die Möglichkeiten, dir schon sehr viel besser zu helfen. Mhm. Und das sind natürlich Ansätze, die kriegst du schon für relativ kleines Geld. Mhm. Ja, also ich denke mal, das sind sicherlich Ansätze, die dann auch letztendlich helfen, die KI, der Akzeptanz der KI zu helfen.
Okay. Also ich denke, wir haben im Grunde ja eine Disruption, ne? Natürlich durch dieses ganze KI-Thema, auch durch dieses ChatGPT-Thema und so weiter. Aber man muss halt letztendlich, genau wie Sie es gerade gesagt haben, im Grunde an der Stelle in Iterationen natürlich denken. Ne? Und man muss inkrementell letztendlich sich an der Stelle weiterentwickeln, auch wenn das ganze System eben mit der künstlichen Intelligenz eher disruptiv ist. Ne? Aber um es letztendlich in die Anwendung zu bringen und gerade in spezielle Produktionsanwendungen, wird es halt eben nur über so inkrementelle Ansätze gehen, aber da werden natürlich gerade die Hersteller letztendlich, die eben neue Schnittstellen, neue Programmiermethoden, grafische Programmiermethoden vor allen Dingen entwickeln oder vielleicht zukünftig eben auch Sprachsteuerung von Robotern. Das wird natürlich genau diese Barrieren aufweichen, und dann haben wir natürlich auch hinsichtlich Fachkräfte ja auch eine Entwicklung, ne, die älteren gehen so langsam raus, und die jungen Leute, die eben digital affin sind, ja, ne, die mit solchen Systemen groß geworden sind, die KI können, die wollen eben auch gar nicht mehr in diesen alten Sprachen programmieren, sondern ne, für die ist das klar, das muss halt Python sein und eben nicht strukturierter Text oder sowas. Ne? Und da wird es natürlich auch einen Wandel geben, und das wird sich natürlich auch dann da reinschleifen, denke ich. Ne?
Ich fand, vorhin hatten Sie einen Punkt genannt, den fand ich ganz spannend, dass sich so ein System ja auch ändert. Also das ist, liegt ja in der Natur der Sache, so ein selbstlernendes System ändert sich eben, und so wie es einmal zertifiziert war, ist es dann halt einfach irgendwann nicht mehr. Ist das ein Punkt, und wie löse ich das?
Puh, das ist eine gute Frage. Ne? Aber gut, ich meine, ist immer die Frage, wo liegen die Grenzen? Ne? Also ändere ich nur parametrisch ein bisschen was, oder das ist ja sowieso so, wenn ich an der Maschine grundsätzlich im Aufbau was ändere, muss ich mich letztendlich auch mit dem Thema Zertifizierung, Safety letztendlich wieder beschäftigen. Aber da bin ich jetzt letztendlich auch nicht der
Experte. Naja, aber das ist eine wichtige Diskussion. Vor kurzem gab es eine Pressemitteilung, dass Südkorea ein Gesetz erlassen hat, wonach ein führerloses Transportsystem auf dem Bürgersteig gleichberechtigt ist mit einem Fußgänger. Ja, also am Ende, wir wissen alle, Amazon, die Last Mile, die Supplement, Fulfillment von dem, letztendlich von dem Distribution Center zur Haustür ist ein Riesenthema. Ja, und das ist ja auch da, wo die Nachfrage entsteht für die ganzen mobilen Geräte, die wir sehen. Also nicht nur in der Fabrik, sondern eben außerhalb der Fabrik. Und das ist nun mal Last Mile Delivery. Und warum ich das Beispiel nutze, ist, dass ein Land wie Südkorea, sehr technikaffin, natürlich dann auch hier solchen Technologien Möglichkeiten eröffnet, dass dann auch Firmen das mal anwenden können. Mhm. Ja, und das finde ich extrem relevant. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Ich meine, die ganzen Cobots, die Zahlen sprechen ja für sich. Die Zahl der verkauften Cobots ist halt noch weniger als 5% aller Robbys, die verkauft werden. Warum? Weil die Maschinenrichtlinie, die ist halt 20 Jahre alt, die wird jetzt neu angefasst. Aber trotzdem, die Maschinenrichtlinie sagt, der Roboter darf der Werkerin, dem Werker, im Falle einer Berührung keine Schmerzen zuführen. Ja, das ist so Gummi, weil jeder von uns hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist, wenn der Werker in der Nähe, den Roboter, in der Nähe vom Roboter sein kann, musst du sicherstellen, dass er stillsteht. Oder sich nur mit 150 Millimeter pro Sekunde bewegt. Dann kriegst du nie eine wirtschaftliche Lösung hin. Das heißt, das hindert oder die Umsetzung, die sichere Umsetzung dieser Richtlinie erschwert den wirtschaftlichen Einsatz von Cobots. Mhm. So, und jetzt packst du noch KI obendrauf. Mhm. Ja, das heißt, wir haben überhaupt keine Rahmenbedingungen, um diese Techniken überhaupt in den Markt zu bringen. Also da muss der Gesetzgeber auch ran. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist Akzeptanz eben ganz wichtig, dass wir daran arbeiten und KI nicht verteufeln. So nach dem Motto, die Maschinen werden irgendwann übernehmen, sondern dass wir halt einfach mit positiven Beispielen zeigen, dass ein sinnvoll eingesetzte KI die Menschen entlasten kann.
Ja, also würde ich Ihnen recht geben. Es ergibt keinen Sinn, die KI zu verteufeln. Aber gerade deswegen brauche ich natürlich Antworten auf so Fragen, die es halt einfach gibt. Ne? Und dieses Beispiel mit Japan wäre ja dann zum Beispiel, sich ein änderndes System wäre ja dann genau das Ding. Also so ein AGV, das vielleicht irgendwo in Großstadtverkehr von Tokio lernt, lernt was anderes als vielleicht ein System, das irgendwo in Bayern auf dem Land fährt oder so. Ja, ja. So, und dann ist halt die Frage, wie kriege ich das im Griff, weil zwei Systeme sind, die gleichen Voraussetzungen hatten, aber dann komplett unterschiedliche Dinge lernen. Ne?
Also. So, und das ist sicherlich da, wo die KI einsetzen kann. Wir unterhalten uns jetzt über Industrierobotik, aber ein großer Wachstumsmarkt für die Robotik ist natürlich auch in der Landwirtschaft, auf dem Bau. In Servicebereichen, also Krankenhäusern, letztendlich auch natürlich dann für den Bedarf zu Hause. Aber Bau und Landwirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sich minütlich die Rahmenbedingungen ändern.
Genau.
So, und so bist du halt in der Lage, mit sinnvoll eingesetzter KI deine Systeme zu befähigen, die Rahmenbedingungen zu erkennen. Und dann trotzdem ihre Arbeit prozesssicher abdecken zu können.
Olaf, da würde ich ganz gerne ein kleines Aber einwenden, weil wir haben gerade gesehen, ein Roboter, der in der Produktionshalle steht, kriegt Schwierigkeiten, wenn die Sonne ein bisschen weiter oben steht. Und das ist ja schon ein sehr, sehr gesetztes Setting. Also fast schon komplett abgesichert, das System.
Ja.
Wenn wir dann jetzt irgendwie ein Leap machen zu KI in der Landwirtschaft, wo irgendwie sehr, sehr viel sich verändern kann, allein schon die Temperaturen irgendwie, kann der Roboter da minus 5 Grad auf einmal arbeiten? Oder sollte er vielleicht, oder die Fragen? Finde ich irgendwie zu weit. Und zu weit gefasst finde ich auch irgendwie zu sagen, wir sprechen über KI, Anwendung von KI, und dann sind wir gleich bei Robotern auf der Straße. Für mich ist das viel kleinteiliger. Also wirklich viel, viel kleinteiliger. Einmal hier in Vision Detection, Fall da, ein bisschen Reinforcement Learning hier, ein bisschen automatische Steuerung da, vielleicht ein bisschen mehr mutig sein, mit unvollständigen Daten zu arbeiten. Auch das bietet uns jetzt KI, zu sagen, wie kann ich denn jetzt vielleicht Vertrauen in meine Daten schaffen durch die Anwendung von KI? Okay. Vielleicht haben wir auch eine Frage da hinten.
Ja.
Ich bin bei dir, während das Mikro da ankommt, aber ich muss natürlich den Deutschen Robotikverband auch ein bisschen pitchen. Und wir machen natürlich nicht nur Industrierobotik, sondern eben auch Robotik im weiten Sinne, auch Bau und Landwirtschaft. Du hast natürlich recht, it's a long shot.
Also es ist weniger eine Frage, sondern eher auch ein Kommentar. Ich komme von der Universität in Berlin und ich forsche da im Bereich Befähigung von Industrierobotern für Fertigungsaufgaben, insbesondere durch Genauigkeitssteigerung im Sinne von Kompensation. Und ich setze da auch KI-Modelle unter anderem für ein. Und aus meiner Sicht ist es dafür unabdingbar, einerseits, sage ich mal, dieses Vertrauen in so eine, wo man dann mit einer KI irgendwie in die Steuerung von einem Industrieroboter eingreift, andererseits aber auch für die Robustheit von so einer Regelung, irgendwie Wahrscheinlichkeiten in so eine Modelle mit einfließen zu lassen. Also dass so ein Modell mir nicht mehr nur noch vorhersagt, mach dies oder tu das, sondern auch, dass so ein Modell irgendwie weiß, wann es nichts weiß. Also dass man quasi irgendwie in so einem Modell einpflegen lässt, ich sag dir nicht, fahr den Roboter in X-Richtung um einen bestimmten Wert, sondern tu dies auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Und so kann man eigentlich in KI-Modellen auch Drift im Eingangsraum feststellen. Also wenn zum Beispiel die Sonneneinstrahlung eine andere ist, dann und ich sowas in meinen Trainingsdaten nicht drin hatte, dann würde das KI-Modell in so einem Fall das merken, sage ich mal, dass das halt im Trainingsraum nicht mit drin war und entsprechend die Genauigkeit bei so einer Vorhersage dann auch nicht gut ist. Also aus meiner Sicht ist das ein extrem mächtiges Werkzeug, dass man irgendwo diese Wahrscheinlichkeiten in KI-Modelle mit einfließen lässt.
Okay. Und wenn ich da erweitern darf, also den Datenraum zu beschreiben, fällt mir in Wirklichkeit gar nicht mal so schwer. Also vielleicht nur mir als Spezialist so, aber ich glaube, wenn wir in die Anwendung gucken, ein abgesicherter Regelungskreis ist auch ein sehr enger Datenraum, zu sagen, wie viel Entropie, also wie viel Informationsverlust habe ich eigentlich zwischen verschiedenen Bildaufnahmen, auf denen ich meine Entscheidung basieren, kann ich auch sehr gut beschreiben. Und wenn wir das mal als Analogie bezeichnen zu, was würden wir als Menschen eigentlich erwarten, wenn wir 10 Bilder sehen, ist das eigentlich ziemlich wenig Information, die wir da haben. Und wenn auf einmal sich die komplette Umgebung ändert, dann würden wir auch selbst unsere Aktionen, die wir vielleicht in der Fertigung haben, selbst hinterfragen wollen. Vielleicht müssen wir da vielmehr noch stärker nicht irgendwie annehmen, die KI kann irgendwie so sehen und so gucken wie wir, sondern wir sollen vielleicht viel sensibler dafür werden, wie wenig sieht eigentlich so ein System, so ein Computersystem, wie wenig Informationen vielleicht uns hat so ein System eigentlich zur Verfügung.
Ich meine, ich habe natürlich noch ein weiteres Problem in der Produktion. Typischerweise habe ich wenig Daten. Ne? Also es wird ja immer gerne so von Big Data gesprochen. Ne? Wir sagen immer bewusst, eigentlich haben wir immer nur Low Data, ne? Weil das genau der Fall ist. Häufig wollen wir Anomalieerkennung beispielsweise betreiben, Qualitätsbewertung und so weiter. Ne? Das heißt, wir müssen ja eigentlich auch relativ viele schlechte Fälle haben, NIO-Teile haben und so weiter. Und das ist eigentlich genau das, was uns häufig eben auf die Füße fällt, da wir ja eigentlich immer aufgrund eben auch der Datensouveränität auf den betriebseigenen Daten arbeiten müssen. Ne? Eben kam das ja, ne? Wenn die Kurbelwelle, das ist halt ein spezielles Produkt, was eben nur von dem, also was ich nicht unmittelbar vergleichen kann oder wo ich auch diese Daten halt nicht rausgeben will. Das heißt, ich kann immer nur auf meinen eigenen oder möchte nur auf meinen eigenen Produktionsdaten arbeiten und habe dadurch natürlich eine deutlich geringere Datenlage, als wenn ich eben, so wie es jetzt so ein ChatGPT macht, auf weltweiten Daten arbeiten kann. Ne? Das ist natürlich in der Produktionstechnik, in der Automatisierungstechnik immer noch eine Herausforderung, die ja nicht ganz ohne ist. Ne?
Glaube ich. Wie ist denn in der Industrie eigentlich so die Haltung zu Daten rausgeben, weil
das ist genau das, also
okay, wie viel Zeit haben wir?
Genau das Problem.
Also das, ja. Eine Frage?
Ja. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage und zwar an den Herrn Sperling. Und zwar, Sie beraten natürlich auch andere, ich sag mal andere Branchen, wie Handel, Gesundheit etc. Finden Sie nicht auch, dass wir in der Robotik eigentlich, was die Daten angeht, also die Datenbasis, auf der wir KI machen können, dass wir da eigentlich geküsst sind? Weil wir kriegen Sensordaten, wir kriegen Maschinendaten, Produktionsdaten. Wir arbeiten mit sehr vielen Ingenieuren zusammen, die per se eigentlich schon, ich sag mal, sehr genau sind, ja, zahlenaffin, datenaffin und sich damit beschäftigen. Wir haben gar keine Probleme, sowas wie, ich sag mal, GDPR, also DSGVO, dieses ganze, ich sag mal, personenbezogene. Also ist es nicht eigentlich, sind wir eigentlich nicht wirklich auf einer wunderschönen Insel, wo wir KI betreiben können, also Modelle bauen können und eigentlich die Daten super sind? Aus anderen Branchen kann ich mir vorstellen, sieht das ganz, ganz, ganz anders aus.
Ich schweife mal kurz ab. Ich habe mal Machine Learning Modelle für Typ 2 Diabetes Therapien gemacht. Ich gucke mir also diese Zeitreihen an, gruppiere die wöchentlich, gucke mir die Linien an, mir so spannend. Hier habe ich vielleicht ein bisschen Ausweicher. Dann kommt jemand an und sagt mir, haha, ich wette mit dir Anfang 20, das war der Freitag, da wurde gesoffen. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr hohe Datenqualität in den Fabriken, in der Umgebung. Den Zusammenhang der Daten ist dann, glaube ich, aber schon echt komplex und richtig kompliziert. Also wie viele Ingenieure sehen täglich irgendwie Zeitreihen und sagen oder müssen sich auch damit beschäftigen, was sie bedeuten. Vielleicht ist das einfach ein Thema Data Literacy. Wir benutzen einfach zu wenig Daten in den Fabriken. Wir arbeiten vielleicht einfach zu wenig datengetrieben, dass wir dann sagen können, jetzt können wir auch einen guten Anwendungsfall dafür haben, finden oder Probleme lösen, basierend auf Daten.
Also ich ziele mehr darauf ab, richtige Daten. Also ja, wir sprechen ja über vertrauenswürdige KI, ja, und wenn ich sag mal, schlechte Daten habe oder falsche Daten, ja, also ich sag mal im Handel, ja, wenn Sie sich so Nutzerkommentare anschauen, die da gemacht werden, und Sie machen ein KI-Modell da drauf, ja, das ist, kriegt man da wirklich immer die richtigen Ergebnisse raus, ja, und Sie sagen jetzt, es ist eigentlich so ein Problem, wir haben zu wenig Daten, ja, oder die Daten sind zu komplex. Ne? Aber so rein jetzt bezogen auf die, bilden die Daten die Wahrheit ab, auf der wir dann diese KI bauen, ist das eigentlich, ist das in unserer Branche, würde mich mal interessieren. Würden Sie sagen, in der Tendenz ja und Gesundheitssektor auch ja, aber in anderen Branchen viel, viel problematischer?
Ich möchte mir die Bewertung bitte ich zu entschuldigen. Ich weiß nur, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Demand Forecasting mache, also eine Absatznachfrage meiner Produkte im Handel, dann werde ich die Social Media Daten sehr wenig gewichten, außer in extremen Fällen. im Vergleich zu meinem historischen Wissen über die Daten. Also meine Datensammlungen aus den letzten Jahren, recht häufig, ne, jeder weiß es, Bier wird im Sommer mehr getrunken als im Winter. Wenn WM kommt, dann produziert Krombacher nun mal mehr Bier, weil die wissen, das wird mehr verbraucht. Die arbeiten sehr stark an ihren Daten, sehr viel an ihren Daten, die sie selbst auch produzieren. Für mich klingt das viel so, als wenn in der Industrie halt sehr wenig oder sehr in Silos noch an den Daten arbeiten und sehr viele Leute halt nicht im täglichen Umfeld viel mit Daten arbeiten und auch dann wissen können, was Datenqualität ist und die Bewertung vornehmen, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich die richtigen Daten eingebe, wertvolle Daten liefere für dann 5 Personen, die weiter in der Kette sind.
Also über das Thema Datennutzung, Daten, wie weit man auch bereit ist, Daten rauszugeben, können wir, glaube ich, ein ganzes eigenes Forum machen. Ich kann mich erinnern, auf dem letzten Robotics-Kongress war das Thema von einem Robotikhersteller bei einem Vortrag Predictive Maintenance. Und zum Schluss war es fast so ein flehentliches: Bitte gebt uns eure Daten, dass wir diese Anwendung umsetzen können. Ich glaube, da könnte man noch lange drüber diskutieren. Ich würde aber gerne so eine Abschlussrunde machen. Und zwar, weil ich jetzt so gerade bei Ihnen beiden so ein bisschen rausgehört habe, vielleicht ist irgendwann dieses Thema vertrauenswürdige KI gar nicht so ein Thema, weil wir einfach über den Nutzen, über den Einsatz von KI wissen, dass es funktioniert und wir uns dann gar nicht mehr so sehr damit beschäftigen, das abzusichern. Habe ich das richtig verstanden? Wäre das die Zukunft im Prinzip der KI und dieses Themas Vertrauenswürdigkeit? Herr Gerz, wir machen das jetzt einmal reihum. Sie dürfen zuerst.
Also es übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich glaube, das Smartphone hat gezeigt, was in 10 Jahren möglich ist. Und wir wissen alle, die Veränderungsgeschwindigkeit wird durch KI noch stärker sein. Wir stehen am Anfang vor einer sehr, sehr spannenden Reise. Mhm. Und auch Tage wie heute, die tragen dazu bei, dass das alles in eine vernünftige Bahn kanalisiert wird. Mhm. Dass es am Ende uns hier am Standort hilft, weil das ist ja das, worum es geht als Produzierendes, als Produktionsstandort, dass wir diese Tools, die wir jetzt zur Verfügung haben, so sinnvoll nutzen, dass wir weiterhin die Wirtschaftlichkeit hochhalten können.
Okay. Herr Sperling?
Ich glaube, Vertrauen spielt erst dann eine Rolle, wenn ich für dich einen Einsatzzweck auch habe und dann auch Missvertrauen haben hätte können. Ich glaube, viele Leute haben viel zu wenig Einsatzzwecke für KI und kümmern sich auch viel zu wenig darum, was habe ich da eigentlich für ein Toolset, was kann ich eigentlich machen. Deswegen glaube ich, für die meisten spielt das gewiss keine Rolle. Also es ist, glaube ich, erstmal kein Ausschlusskriterium, sich damit auseinanderzusetzen.
Okay. Herr Henke?
Ja, sehe ich im Grunde auch so. Also ich meine, die Vertrauenswürdigkeit ist schon ein wichtiger Punkt, das ist gar keine Frage. Aber aktuell sind wir ja, wenn wir jetzt gerade auch die Eingangsfrage hatten, wie sehen wir den aktuellen Einsatz von KI, dann sind wir eigentlich an der Stelle, dass es halt natürlich in der Produktion, im Automatisierungsumfeld viel zu wenig eingesetzt wird, weil natürlich der Abstand von dem, wo ich gerade stehe und wo die KI ist, der ist einfach viel zu groß. Ne? Das muss sich natürlich durch unterschiedliche Maßnahmen, sag ich mal Aufklärung, durch junge Mitarbeiter, wie ich eben schon sagte, digital affin und so weiter, das wird sich so ein bisschen herauswachsen und dann wird das abnehmen. Und dann wird natürlich KI auch eine immer kleinere Hürde sein. Ne? Und dann wird man eben auch vielleicht nicht mehr nur die schlechten Dinge sehen, wie ich es ja gesagt hatte aus unserer Erfahrung, wenn dann eine KI auf einmal den Baustein, den man entwickelt hat, nicht mehr läuft, dann heißt es ja gut, kann ich nichts mit anfangen, wir legen es an der Ecke, machen wir nie wieder KI, ne? Oder die nächsten 3 Jahre nicht. Und das sind halt alles so Punkte, wo ich sage, wenn die Einstiegsbarrieren anders werden, wenn man schneller in die Lage versetzt wird, KI-Bausteine zu entwickeln, dann wird man auch Vertrauen gewinnen. Und klar wird es dann auch noch um Datensouveränität und solche Themen gehen. Das ist gar keine Frage. Mhm. Und dann kommt ja auch noch da hinzu, dass wir vielleicht hier in dem europäischen, im deutschen Markt auch ein bisschen konservativ natürlich sind. Mhm. Und ne, das, was Sie eben sagten da aus Südkorea, das sind Dinge, die entwickeln sich halt an anderen Stellen halt mit einer ganz anderen Dynamik. Ne? Und ich denke, das wird auch den europäischen Markt irgendwann ein bisschen mitnehmen. Und dann wird man müssen. Dann wird man nicht immer nur noch Gründe finden, warum es nicht geht, sondern man wird eben sehen, dass die Uhren sich in Asien vielleicht ein bisschen schneller drehen. Und dann müssen wir halt eben auch einfach ein bisschen in die Tasten hauen und zusehen, dass wir hinterherkommen. Ne?
Okay. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Teilnahme an der Diskussion. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und bei allen Referenten. War ein spannender Tag. Wir haben gelernt, KI unter anderem haben wir gelernt, dass KI sich also wirklich durch alles zieht, was die Robotik betrifft oder potenziell ziehen kann, dass ein großes Potenzial da ist und dass wir auch auf einer wunderschönen Insel aus Datensicht leben und eigentlich da die Bedingungen optimal wären, um das auch zu nutzen. Und dass es auch Möglichkeiten gibt, auch Robotik viel einfacher zu bedienen, zu nutzen, zu integrieren. Und das auch nochmal sogar direkt aus der Anwendersicht erfahren, fand ich alles sehr spannend. Und als Botschaft bleibt dann auch, dass wir alles Helden sind. In dem Sinne bedanke ich mich. Und zum Abschluss machen wir noch unsere Verlosung. Genau. Aber erstmal soweit. Danke und tschüss.